Der Tom Cruise, Schauspieler, und Katie Holmes, 17 Jahre Unterschied. Der Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, beides Schauspieler, 25 Jahre Unterschied. Der deutsche Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Frau Doris, 19 Jahre. Der Johannes Hesters und seine Frau Simone, 57 Jahre Unterschied. Der Altersunterschied zwischen Mann und Frau, ziemlich unziemlich. Wir setzen das Fragezeichen hinten an. Und wie ist es denn, wenn die Frau älter ist? Ein prominentes Paar, Madonna und ihre fast Ex-Mann, 10 Jahre Altersunterschied. Ist das ein Problem oder macht vor allem Gesellschaft, machen wir ein Problem daraus? Warum sind ältere Herren mit jungen Frauen gesellschaftlich besser akzeptiert, wieder wenn ein 60-Jähriger einen 35-Jährigen Freund hat? All diesen spannenden Fragen gehen wir nachher im Treffpunkt. Redet mit Leuten, die aus dem Leben berichten können. Ziemlich unziemlich, Paar mit grossem Altersunterschied im gesellschaftlichen Korsett. Der Treffpunkt auf dem 1 bis 11. Das ist Musik von den Bluebells, Young at Heart. 12 Minuten ab 9 Uhr, der Treffpunkt mit dem Thema, wie das eigentlich ist mit dem gesellschaftlichen Korsett. Heute noch, wenn die Paare einen grossen Altersunterschied haben. Also wenn der Partner um einiges älter ist wie der Partnerin oder natürlich auch die Frau um einiges älter ist wie der Mann. Wir haben gesagt, wir tagen ein bisschen aus dem Leben plaudern. Das machen wir mit unseren Studiogästen. Es ist auf der einen Seite die Jörg Acklin, auf der anderen Seite Christa de Carouche. Christa de Garouche kann jetzt zurücklehnen, den Kaffee noch geniessen und zuhören. Wir nennen zuerst einmal den Jürg Acklin dran. Er ist ja Schriftsteller und Psychoanalytiker, 63. Ist verheiratet mit einer 21 Jahre jüngeren Frau und hat einen 4,5-jährigen Sohn. Jetzt werden wir zuerst etwas fürs Herz, Jürg Acklin, und die Liebesgeschichte hören von Ihnen und Ihrer Partnerin.
Ja, es ist so, dass ich also nicht gedacht habe, ich will einfach eine jüngere Frau oder so. Ich hatte eine sehr attraktive Frau damals. Und, aber wo die Liebe hinfällt, ich bin in ein Restaurant gegangen in Sils, bin reingekommen und dann ist dort eine gestanden. Und ich habe gedacht, leck, die gefällt mir, es war wirklich so einfach gewesen. Und habe mir dann ein bisschen Mühe gegeben und ich habe ihr auch gefallen. Und das war vor 15 Jahren gewesen, und seitdem sind wir zusammen.
Und die andere Beziehung vorher?
Das ist einfach eine langjährige, zum Teil gute Beziehung gewesen, die Abnutzungserscheinungen hatte. Und wir sind aber heute noch sehr eng befreundet, meine damalige Frau und ich. Wir haben auch zwei erwachsene Töchter. Und das ist mir sehr wichtig. Also ich tue nicht einfach Epochen in meinem Leben total weg, sondern ich habe mit allen Frauen, die sehr wichtig in meinem Leben gewesen sind, habe ich noch sehr einen guten Kontakt.
Seit 15 Jahren kennen Sie sie also, jetzt Ihre jetzige Partnerin, wo ihr zusammengekommen sind. Wie fest ist denn das ein Thema gewesen zwischen euch, der Altersunterschied von diesen 21 Jahren?
Zwischen uns eigentlich weniger als in der Öffentlichkeit. Sie steht natürlich sehr jung, sie ist 26, ich knapp 48. Lustigerweise ist der Altersunterschied auch noch mehr aufgefallen. Da haben sie natürlich gedacht, ja, ist das dem seine Tochter oder irgendein Bekannter hat gesagt, ja, bist mit deiner Tochter unterwegs. So Zeug ist mir einfach relativ wurscht. Ich denke aber, das ist nicht für alle gleich. Ich bin ein relativ unabhängiger Mensch und kann mit solchen Sachen gut leben. Natürlich spielt der Altersunterschied eine Rolle. Also sie wird damals vielleicht eher in eine Disco oder so und ich wahrscheinlich weniger, aber das habe ich schon früher nicht so wahnsinnig wählen. Also von dort her ist die Differenz nicht so gross. Es ist aber interessant, dass sich der Altersunterschied merkwürdigerweise eher abschleift. Also man hat dann nicht mehr das als zentrales Thema, sondern man hat im Laufe der Jahre, vor allem wenn man auch ein Kind hat und sonst, die üblichen Probleme, oder? Und es ist nicht eigentlich der Altersunterschied, der ein zentrales Problem ist. Zum Glück nicht bei mir. Ich würde mich als sehr vital bezeichnen. Das kann jederzeit ändern, aber das kann immer etwas ändern im Leben. Und von dort her ist eigentlich der Altersunterschied, da müssten Sie meine Frau noch fragen. Aber von mir her ist der, glaube ich, nicht so zwingend.
Sie haben jetzt gerade auch noch angesprochen wegen der Öffentlichkeit, wie die reagiert hat. Da kommt der Jürg mit seiner Tochter. Wie ist es gewesen aus Ihrem engsten Umfeld, Ihre Freunde und vor allem auch Ihre Töchter?
Also nicht mit zwei Töchtern, für die ist es natürlich nicht einfach gewesen. Das ist eine schwierige Sache, wenn der Vater plötzlich eine Frau hat. Und das ist praktisch etwa, ja, es ist doch einiges, es sind 18 Jahre mehr als die Jünger. Also von dort her ist ein riesen Unterschied. Schauen Sie, das ist immer etwas Schwieriges. Wenn Sie sich aus einer Ehe verabschieden, das ist nicht lustig für Kind. Da gibt's nichts zu sagen. Ich meine, das ist eigentlich immer ein Schrecken für die Kind. Es ist aber ein Schrecken, wenn man in einer Ehe bleibt, wo schwierig ist. Es ist dort nicht eine Patentlösung angesagt. Also für die Töchter ist es schwierig gewesen. Jetzt ist es einfach so. Und für die Freunde ist das eigentlich kein Problem gewesen. Also ich habe keinen Freund, der irgendwo gefunden hat, ist das komisch oder so. Sie haben gemerkt, wir mögen uns sehr gut, also meine Frau und ich. Es ist eine starke Anziehung da. Und ich habe eigentlich niemanden gehabt, der da ein bisschen die Nase gerümpft hat.
Sie haben es auch vorher kurz angesprochen, wegen der Disco. Es ist ja schon so, wenn man einen Altersunterschied von 21 Jahren hat, die Lebenserfahrung und die Interessen. Also Ihre Frau hat nicht die Musik gehört in der Jugend, die Sie gehört haben. Habt ihr da eine Art ein Mitteilungsbedürfnis auf einer besonderen Ebene gehabt, dass ihr einander Anteil gegeben habt an dem, was ihr erlebt habt in der Jugend, wo ja wirklich eine andere Zeit war?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Also ich hatte mal einen Kollegen, der eine ganz junge Freundin gehabt und alle haben gesagt, leck, das ist lässig, das ist eine super Frau und so. Und dann hat sich der wieder von einer getrennt. Der Altersunterschied ist noch grösser gewesen. Und zwar hat er gesagt, sie kennt meine alten Lieder nicht. Das ist ja genau das, was sie gemeint hat. Aber ich glaube, wenn man neugierig ist und sich interessiert für den anderen, sind auch sonst bei uns Unterschiede. Ich bin sehr ein literarischer Mensch, weil es logischerweise in der Natur von der Sache liegt. Meine Frau liest auch, aber sicher nicht so viel. Und sie ist aber interessiert an dem, was ich mache. Und ich bin interessiert an dem, was sie macht. Und von dort her ist das eigentlich nicht so ein Problem. Natürlich, ich erzähle, ich habe gerade heute Morgen jetzt zum Beispiel in einer Zeitung den alten Bahnhof Tiefenbrunnen gesehen und habe ihr gezeigt. Den habe ich noch gekannt, sie nicht, habe von einer Passerelle erzählt. Ja, das ist eher eine Bereicherung, oder? Das
eben eine Ergänzung auch,
das gegenseitig. Ist eine Ergänzung, ja.
Jetzt ist ja da noch ein neues Thema dazu gekommen bei Ihnen. Sie haben schon zwei Töchter gehabt, haben eine 21 Jahre jüngere Frau kennengelernt. Kinderfrage. Sie noch voll im Saft, oder? Mit 26. Nochmal eine Familiengründung. Wie war das gewesen, die Auseinandersetzung mit dem Thema?
Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir natürlich nicht gedacht, dass ich nochmal wieder ein Kind habe. Also, machen mit 59. Und, es ist aber so gewesen, dass meine jetzige Frau nie gedruckt hat. Also, sie hat nie eine Alternative oder ein Ultimatum gestellt im Sinn von, wenn du das nicht machst, dann gehe ich. Überhaupt in keiner Sekunde. Da bin ich auch nicht der Typ, der das sehr schätzen würde. Aber ich habe gesehen, dass sie einfach unglaublich Freude hat an Kind. An jedem Kinderladen stehen bleiben. Je ist das herzig und so. Und plötzlich hat sich das einfach ergeben. Und dann habe ich mich mit dem auseinandersetzen, weil ich nicht wollte der sein, der das ihr verunmöglicht und einfach wartet, bis es biologisch nicht mehr möglich ist. Da wäre ich mir also dreckig, muss ich sagen, auf Zürich-Deutsch vorkommen.
Und wie fühlen Sie sich dann jetzt in der Rolle?
Ich fühle mich grossartig. Also ich muss sagen, das ist etwas vom Besten. Ich habe Kinder immer sehr gerne gehabt. Ich habe auch meine Töchter wahnsinnig hoch besetzt. Und sonst würden wir das nicht mehr machen. Und ich habe furchtbar Freude an dem Sohn. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Ich würde sagen, ich bin ähnlich wie mit den Töchtern auch, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich muss nichts mehr werden. Also ich muss keine Karriere mehr machen und ich finde das Globi-Buch anschauen, das ist auch wieder etwas. Ich schaue zum Beispiel Globi in Torlikona, das ist aus meiner Zeit, oder? Und das finde ich unglaublich spannend und ich nehme mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Und es ist natürlich so, oder? Wenn Sie nochmal so einen 4,5-jährigen Sohn haben, sind Sie voll gefragt. Sie können nicht eine Art auf eine Nebenstrasse gehen, auf den Feldweg, was man ja sonst ein bisschen macht in dem Alter tendenziell. Sie müssen im Übertreiben sein, nochmal auf der Autobahn. Und ich habe wie zwei Geschwindigkeiten. Also, ich bin durchaus auch ein nachdenklicher Mensch und es ist mir bewusst, dass ich älter bin. Aber mit dem Sohn bin ich gefordert, muss ich in die Schulter, muss ich am Boden runter. Und am Morgen machen wir miteinander Klimmzüge im Keller runter. Also, das ist eine richtige Also wirklich, es ist, hat mir eigentlich nichts Besseres können passieren.
Vollgas durchs Leben einfach ein bisschen länger an der Tankstelle ab und zu. Der Jürg Acklin war das. Er hat eine Partnerin, die 21 Jahre jünger ist, einen 4,5-jährigen Sohn. Selber ist er 63. Das Bild von einem älteren Mann und einer jüngeren Partnerin, an das sind wir uns ein bisschen gewöhnt, auch aus der Promi-Szene. Aber eine ältere Frau und einen jüngeren Partner, ja, da gibt es immer wieder Leute, die ein bisschen komisch zur Wäsche ausschauen, wenn so ein Paar daherkommt. Die Erfahrung von jemandem, der das lebt und erlebt in ein paar Minuten.
Là par hasard, dans cette salle d'expo sur un noir, quand soudain j'ai croisé ton regard, j'ai eu comme un pressentiment. T'avais l'air vachement cultivé, j'en respirais pas à toucher. Moi, c'est sur ta ligne trouvée gonflée. Fallait pourtant que je te dise ça. Tu me fais vraiment craquer. Allez savoir pourquoi. J'ai flashé grave sur toi. Je me sens comme possédé. Je suis plus tout à fait moi. Tu me fais vraiment craquer. Même si tu comprends pas. Même où ça se calcule pas. J'ai envie de t'embrasser. Même si ça me ressemble pas. C'est que t'allais pas me résister. Là-dessus, je suis tombé à côté. Mais pour toi, j'allais tout essayer. Y'a trop longtemps que je t'attendais. Dernière chance, dernier numéro. Pour un coup de foot sans scénario. Moi, même si cette fois c'en était trop, fallait que je te dise encore une fois. Tu me fais vraiment. Allez savoir pourquoi. J'ai flashé grâce sur toi. Je me sens comme possédé. Je suis plus tout à fait moi. Tu me fais vraiment craquer. Je crois que je suis amoureux de toi. Moi je te veux rien pour moi. Même qu'on pourrait se marier. Si c'est oui, souris-moi. qui. Allez, savoir pourquoi. J'ai flashé grave sur toi. Je me sens comme possédé. Je suis plus tout à fait moi. Tu me fais vraiment craquer. Je crois que je suis amoureux de toi. Moi je te veux rien pour moi. Même qu'on pourrait se marier. Si c'est oui, souris-moi.
Es sind spannende Diskussionen, auch dann, wenn das Mikrofon zu ist. Da bei uns im Studio der Jürg Acklin und Christa de Garouche, Modedesignerin, 72, seit 2001 mit einem 17 Jahr jüngeren Partner zusammen. Und das ist unser Thema im Treffpunkt. Der grosse Altersunterschied, 17 Jahre, ist doch noch eine rechte Sache. Vorher, Christa de Garouche, sind Sie Single gewesen, total Single, wie Sie mir gesagt haben, 13 Jahre lang. Also auch ein Stück weit überzeugt von dieser Lebensform. Wie ist es denn gekommen, dass die Lebensform plötzlich über den Haufen gerührt worden ist?
Ja, ich habe eigentlich immer Türen offen gehabt für eine Beziehung. Das ist wahr. Aber es hat sich auch nicht ergeben. Und die 13 Jahre habe ich genossen. Mit vielen Reisen, mit dem Geschäft Zürich aufbauen und vor allen Dingen arbeiten, wenn es mir gepasst hat. Ob das die Nacht durch war oder ich musste niemanden fragen, keine Rücksicht nehmen, ist einfach gelaufen. Und dann aber gleich, die Türen ist gleich immer offen gewesen und ich habe vielleicht auch mit der Zeit ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen höher geschraubt. Ich will einen Lebenspartner, der mir wirklich gefällt. Und zwar hundertprozentig. Und ich bin ein Genussmensch. Ich bin jemand, der sehr gerne Südfrankreich hat. Überhaupt Frankreich, meine Lieblingsstadt, ist immer noch Paris. Und also das Frankophone habe ich natürlich in mir schon sehr, sehr lang, seit 1963. Und eigentlich ist es dann so passiert, in Garouche, habe ich natürlich immer wieder meine Lieblingsbistro besucht und eins davon war gerade neben dem Geschäft gewesen, an der Rue Saint-Victor. Das war Le Négociant gewesen. Das war auch meine Kantine gewesen. Das war meine Stube gewesen. Dort habe ich alle Leute getroffen und so weiter und so fort. Dann hat das 7 Jahre zugetan, ist irgendwie, so ein bisschen ein WG geworden und so weiter. Und mit der Zeit hat dann die Stadt Garouche hat das aufgekauft und hat das verpachtet. Und dann ist das plötzlich ein schicks Bistro geworden. Aber sehr interessant und mit ganz guten Leuten und auch mit ganz glattem Personal. Und da hat es einen Chef de Bar gegeben, den ich eigentlich von der ersten Stunde, wo man mir ihn vorgestellt hat, ich ihm in die Augen geschaut habe, habe ich so ein wahnsinniges Gefühl plötzlich gespürt, weil ich bin ein Augenmensch. Ich schaue Leute zuerst einmal wirklich in die Augen an. Das ist mir der Blick ist mir sehr wichtig. Und da habe ich so dunkelbraune, warme, grosse Augen angeschaut. Und mir ist richtig warm ums Herz geworden. Und dann muss ich sagen, mein Vater hat auch so Augen gehabt. Und mein Vater ist eigentlich für mich auch so ein bisschen das Symbol gewesen von einem Mann, den ich gern gehabt hätte. Und da sehe ich die Augen von meinem Vater. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ständig wieder ins Negociant.
Stammkundin.
Ja, das bin ich sowieso gewesen. Aber dann immer ganz in der Nähe von dem Mensch platziert. Und habe ihn beobachtet, wie er es geschafft hat. Dann ist mir noch wichtig, wie sind die Hände? Wie tut jemand etwas anlangen? Wie tut er arbeiten? Und wie tut er sich organisieren? Dann ist auch seine ganze Erscheinung so etwas Nobles, Wunderschönes gewesen. Und die Hände, das ist die zweite Attraktion gewesen, nach den Augen, die mich fasziniert haben. Und sein ganzes Organisieren. Ja, und ich bin natürlich immer wieder mit Gruppen von Leuten, von Freunden, ins Négociant. Und dann eines Abends, also natürlich, muss ich ehrlich sagen, das sind, sicher etwa 2 Monate vergangen. Das war Juli gewesen. Sage ich an einer Freundin, schau mal den Mensch. Jetzt beobachte ich den schon so lang. Und jetzt muss ich sagen, je l'aime. Ich bin verliebt. Dann hat die nichts Gescheites gewusst, als ihn zu rufen. André, viens ici. Und er ist gekommen. Und dann sagt sie zu ihm, Christa est amoureuse de toi. Sehr und dann schön. Schauen mich seine zwei Augen wieder an und sagt, c'est vrai? Da habe ich natürlich nichts anderes können sagen, oui. Und dann ist er zurück und er sagt, tu es peut-être la femme de ma vie.
Oh.
Ist das nicht wunderschön?
Die Frau vom
das ist
Leben viel,
das ist fast nicht möglich zum Glauben. Und dann hat es mich geschüttelt und ich musste gehen. Also ich eigentlich dann gehen müssen aus dem Lokal, weil mich hat das dermassen betroffen. Und dann habe ich mich verabschiedet. Also, à demain. Morgen wieder. Und bin dann am anderen Tag wieder gekommen. Und seine wunderschönen Augen haben mich noch schöner angeschaut. Es ist so fast ein bisschen eine Komplizität geworden. Also, ein Treffen. Und, dann hat er mich so ein bisschen nebendran genommen und hat gesagt, was du gestern gesagt hast, stimmt das? Habe ich gesagt, ja, eigentlich ja, wirklich. Und dann haben wir irgendwie uns getroffen, um das zu erklären, wie das kann kommen. So etwas Spontanes, etwas Schönes. Und ja, ich habe ihm es dann erklärt, schau, jetzt bin ich 13 Jahre Single und ich habe behauptet, nie wieder ein Mann. Mir gefällt das so, wunderbar. Und aber gleichwohl ein bisschen mit dem Glauben gespielt, es könnte ja einmal wieder eintreffen, es wäre auch schön. Und dann habe ich ihn eingeladen, ich habe dann gerade so ein Sommer, ich bin ja im August, habe ich Geburtstag, und dann habe ich meistens im Oberhalb Monsieur hat es ein Beiz, wo ich immer wieder die Leute eingeladen habe, dann habe ich ihn auch eingeladen an meinen Geburtstag. Habe ich ein Fest gemacht, und dann hat er gesagt, ich habe doch nicht so schwarze Kleider wie du. Dann habe ich gesagt, Ferien, ich habe genug. Und habe ihn dann angelegt. Und dann habe ich ihn noch gesehen in meinen Kleidern. Und habe gefunden, nein, das ist nicht wahr. Es ist mein Partner. Es wird mein Partner werden.
Es hat einfach alles gestimmt.
Es hat nur gestimmt. Und ich muss ehrlich sagen, dann sind wir dort raufgefahren. Ich habe einen Bus gemietet, damit niemand Auto fährt und man wieder zurückgeht mit dem Bus. Und er ist auch in dem Bus gesessen, wie wenn er immer zu mir gehört hätte. Und dann sind wir dort oben angekommen. Meine Familie von Zürich ist auch gekommen. Und dann habe ich ihn einfach gerade vorgestellt als mein Freund. Natürlich haben alle geschaut, das ist klar. Und eins muss ich sagen, den Altersunterschied hat man nicht gemerkt. Von ihm zu mir. Er hat auch graue Haare gehabt. Und eigentlich auch schon ein gelebter Mensch. Er hat auch sehr viel erlebt in seinem Leben. Er hat zuerst in der höheren Konfektion gearbeitet und nachher hat er noch den Cours de Cafetier gemacht. Er ist also, man könnte auch ein Beiz auftun, wenn es müsste. Aber er ist auch sehr schnell akzeptiert gewesen in meiner Familie, das muss ich auch sagen. Und alle sind glücklich gewesen, dass ich einen Mensch gefunden habe, den ich gerne habe.
Einen, der wirklich passt. Ja. Eine wunderschöne Liebesgeschichte. Ich mag fast nicht unterbrechen. Das geht richtig ans Herz, wie da etwas passiert und zwischen zwei Menschen, die man sich einfach nicht
erklären
kann.
Ich kann es jetzt noch ein bisschen weiter erzählen, weil es ist bei mir dann immer rassig, wenn etwas gut ist und ich es gut fühle, dann geht es bei mir immer sehr schnell.
Auch Vollgas, wie der Jürgen Acklin, oder? Ja, ich merke es.
Und dann habe ich natürlich schon wieder geliebäugelt, dass mir, ich bin so ein bisschen der Familie, Hammel, der gerne mit der Familie arbeitet. Ich habe auch immer mit der Familie geschafft. Meine Mutter und meine Schwester haben mit mir geschafft. Ich habe Brüder, die mit mir auch meine Buchhaltung gemacht. Und ich habe das einfach wahnsinnig gern. Und jetzt habe ich ihm natürlich auch den Vorschlag gemacht, würdest du vom Welschland in die Deutschschweiz kommen? Und dann sagt er, ja, why not? Also, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, oha, das würde ich jetzt organisieren. Und habe dann in Zürich einfach versucht, ihn in mein Geschäft einzubauen als Partner. Wirklich. Und es hat sich dann auch so ergeben, meine Mutter und meine Schwester sind ja nicht mehr dabei, schon ein Zeitchen. Und ich habe dann einfach gedacht, ja, da können wir etwas aufbauen.
Also ein Partner, wo sie auch noch zusammenarbeitet mit dem, auch ein interessanter Aspekt. Wir wollen dann nachher noch zu dritten über das miteinander reden. Jetzt auch so vom gesellschaftlichen Korsett, wo halt immer noch da ist, die ganz psychologische Seite von so einer Partnerschaft, wo ein grosser Altersunterschied ist. Aber wir wollen jetzt auch Telefonleitungen aufmachen und sie fragen, Haben Sie vielleicht einen jüngeren Partner oder eine ältere Partnerin, dann melden Sie sich bei uns unter 0848 440 222. Was machen Sie für Erfahrungen? Gibt es vielleicht Schwierigkeiten, die jetzt überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, so wie man das jetzt gehört hat von diesen beiden, von der Christa de Carouche und dem Jürg Acklin? Ist das eine super Sache, oder? Und eine sehr harmonische Beziehung, die sich sehr wahrscheinlich manches Paar auch wünscht, wo gleich alt ist oder nur 2-3 Jahre Altersunterschied hat. Rufen Sie uns auf 0848 440 222. Christa de Carouche sagt, jetzt kommen jetzt den Algotaugen anschauen vom André. Das kann sein, ganz viele Leute in ihrem Geschäft, sie sind selber schuld, wenn sie so Werbung machen für ihren schönen Mann. 0848 440 222.
Mi hai colpito, sai, per il modo che tu hai di dirmi solo ciao. Ma che strano, mi piaci proprio tu. Sei socievole con me, tu mi fai stare su. Prova. Gira, se ci stai, se ne hai voglia, prova, prova il tempo di stare con me. No, sai non mi importa niente, se ti senti una qualunque, o se tu fai la diva, io ti voglio. Così come sei, e non posso più aspettare, non dirmi che non puoi. Prova con me.
Alan Sorrenti, prova con me.
You know when you give your love away, it opens your heart, everything is new, and you know time will always find a way.
Das heisst mit dem Treffpunkt Partnerschaften, spezielle Partnerschaften, wo der Altersunterschied zwischen Partnerin und Partner relativ gross ist. Wir haben jetzt den Ball rausgegeben an Sie, an Hörerinnen und Hörer, und wollen wissen, wie es Ihnen geht mit einem älteren Partner oder einem jüngeren Partner auch, je nachdem, wie dann halt die Konstellation ist. Zuerst gehen wir mal ins Tessin auf Gadinazzo zu der Margrit Guadagnino. Grüezi, Frau Guadagnino.
Grüezi.
Frau Guadagnino, Ihr Mann ist 21 Jahre älter, so viel weiss sie anfängt, und Sie sind 30 gewesen, das heisst, er ist 51 gewesen, was Sie ihn kennengelernt haben. Wie waren die Reaktionen in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie, in Ihrem Freundeskreis?
Eigentlich sehr positiv, muss ich sagen.
Eigentlich? Das hat immer so einen kleinen Nebenton.
Manchmal hat man gemeint, das sei mein Vater, der mit mir ausgeht. Vor allem im Ausland, wenn wir in einem Hotel waren oder irgend so. Dann hat man viel gemeint, ich sei die Tochter von ihm.
Hat sie das nicht gestresst?
Nein, absolut.
Überhaupt nicht?
Nein, wir haben darüber gelacht.
Frau Guadagnino, wie alt sind Sie heute?
Ich bin 56.
56, 21 Jahre älter. Tut sich es irgendwann einmal so ein bisschen wie auflösen, der Altersunterschied, je älter das man wird?
Ganz sicher. Ganz sicher. Und da merkt man praktisch nichts mehr in der Beziehung, dass man so viel jünger ist oder so viel älter.
Warum das? Wie passiert das?
Man tut sich gegenseitig ein bisschen abschleifen und man gewöhnt sich einfach dran. Es ist etwas, wo man eigentlich gar nicht richtig ausdrücken kann.
Also das heisst, Sie kommen keine Reaktionen mehr über von aussen auf Ihre Partnerschaft, auf den Altersunterschied?
Absolut nicht. Ich muss eins sagen, mein Mann ist geistlich sehr, sehr jung.
Mhm. Also noch jung geblieben.
Sehr jung geblieben, ja.
Auf allen Ebenen.
Manchmal sogar jünger wie ich.
Also ein vitaler Mensch.
Sehr ein vitaler Mensch, ja.
Dann wünschen wir Ihnen noch einen Haufen glückliche Jahre.
Danke.
Danke, dass Sie angerufen haben, Frau Guadagnino. Auf Wiederhören. Aus dem Tessins ersten Telefon, dann gehen wir doch an Bodensee auf Arbon, und zwar zu der Hanni Schläpfer. Guten Morgen, Frau Schläpfer.
Guten Morgen, Frau Spier.
Frau Schläpfer, bei Ihnen ist es anders. Da ist der Mann nicht um einiges älter, sondern um einiges jünger, 27 Jahre.
Jawohl, ja.
Und das ist ja genau die Situation, wo die Leute noch ein bisschen mehr schauen, wenn so ein Paar daherkommt. Ist es Ihnen ähnlich gegangen, wie vorher einfach umgekehrt, Frau Guadagnino, dass etwa die Leute meinen, sie seien die Mutter, oder?
Ja, das ist nicht gut möglich, weil
warum?
Mein Mann ist Kenianer und
okay.
Da sieht man natürlich von der Hautfarbe schon, dass das nicht kann sein, oder?
Ganz klar, dann ja. Hätten wir das schon mal aufgelöst, aber sonst so die Reaktionen auf Ihre Beziehung?
Also von meinen Angehörigen her und vor allem von meinen Töchtern her ist eigentlich nur positiv gewesen. Die eine Tochter hat gefunden, ja, das hätte ja mal so müssen kommen, weil ich bin viel in Kenia war und kenne Land und Leute dort sehr gut und tue mich auch recht gut identifizieren mit ihrer Kultur.
Wie ist denn der Altersunterschied von Ihrem Partner zu der Tochter?
Ja, die sind praktisch gleich alt.
Aha.
Ja, die Tochter ist ein bisschen älter, aber... Sonst ist das Alter fast gleich, ja.
Also dann haben Sie, ich sage jetzt mal, sehr tolerante Töchter. Man hört ja zum Teil auch andere Geschichten.
Nein, gar nicht. Die einzige Tochter hat dann gefunden, ja, weisst du, den Namen, den könntest du eigentlich dann gleich noch behalten. Und darum heisse ich ja jetzt Schläpfer und nicht Hamisi. Also ich habe einfach einen Doppelnamen, oder? Wir sind bereits geheiratet, oder?
Und wie sehen Sie...
Mühe, dass er darf in die Schweiz kommen.
Ja.
Wir sind jetzt 7 Monate geheiratet und 7 Monate auseinander jetzt wieder.
Oh, das ist Herz.
Ja, das ist
wenn
sehr
man
Herz,
getrennt
ja.
ist. Frau Schläpfer, Zukunft, wie sieht es aus?
Ja, im Moment, letzte Woche habe ich die Absage bekommen vom Migrationsamt.
Ich meine jetzt mehr darauf ausgerichtet, wenn Sie dann mal, ich sage mal, 70, 75 sind und Ihre Partner noch keine 50?
Ja, also wir haben da natürlich drüber geredet und so. Und für ihn ist das kein Problem, weil er würde mich am liebsten zu sich haben auf Kenia nehmen.
Wäre ja auch eine Idee, oder?
Ja, das würde ich eigentlich dann auch machen, sobald ich pensioniert bin.
Frau Schläpfer,
so
wir haben gestern das Thema Mut im Treffpunkt. Ich glaube, das braucht Ihnen auch Mut, so einen Wechsel nach der Pensionierung. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle
ja,
und Ihrem
danke.
Partner alles, alles Gute.
Danke vielmals.
Merci fürs Telefon.
Adi,
Frau Schläpfer.
Tag,
und irgendwie ist das eine Frauensache. Kann ja wohl nicht sein, aber trotzdem auch unsere dritte Hörerin. Es ist Verena Mäder aus Rorschach. Guten Tag, Frau Mäder.
Guten Tag, ja.
Also, Sie haben einen jüngeren Mann.
Ja, also, der ist noch ganz neu. Der ist per Internet passiert am 1. April von diesem Jahr und ist kein April-Scherz.
Kein Witz.
Ja, und wir haben ganz grosse innere Werte. Das heisst, ich habe mir meine Fotos präsentiert und er hat mich am letzten Tag, als ich dort noch aktiv war, angeschrieben. So, hören Sie mich noch?
Ja, ich höre zu,
Sie,
wir sind voll.
Mir fallen die Batterien ab, darum bin ich jetzt nicht sicher. Und dann hat der Zufall wollen, dass er beruflich einen Monat später nach St. Gallen gekommen ist. Weil für uns war beide klar gewesen, dann haben wir gesehen, eine optische Anziehung muss da sein, oder? Mhm. Und dann ist es mir genauso gegangen wie dieser Frau mit den Augen. Mir sind die Augen sehr wichtig, ich habe den Mann gesehen und... mich total verliebt.
Das ist die
schönen, blauen, aber auch ein bisschen traurigen Augen.
Liebe auf den ersten Blick. Frau Mäder.
Ja, aber jetzt ist das eben noch nicht machbar. Auch wie beruflich. Er ist sehr gefordert, gestresst, auf Geschäftsreise jetzt immer noch. Und so bin ich jetzt, nachdem ich im Treffen
Frau Mäder, darf ich Sie unterbrechen?
Ja.
Sie erzählen uns jetzt Sachen, die in jeder Beziehung passieren können.
Ja,
jetzt wollen wir aber den Aspekt von dem Altersunterschied noch hören. Die 9 Jahre, hat das irgendwie etwas, wo Sie jetzt als Schwierigkeit empfinden?
Nein, überhaupt nicht. Genau da ist ja das Schöne. Er hat eine Frau bis 65 gesucht. Ich bin 62, er ist 53. Und auch von der Form her einmal nicht einfach, weil viele Männer wollen so und so und so. Nein, auch von der eher stattlichen Figur her bin ich eine Art die Frau, die er ausgewählt hat. Im Internet. Und das ist für mich zentral wichtig. Und nachher beim persönlichen Treffen hat das wirklich gehauen. Das heisst, dass ich früher oder später werde meine Heimat verloren. Aber so weit ist es noch nicht.
Der Altersunterschied spielt eigentlich gar keine Rolle bei Ihnen. Verstehe ich das richtig?
Nein,
Frau Mäder, egal ob Sie die Heimat verlassen oder ob Ihr Partner in die Ostschweiz kommt, auch Ihnen von Herzen alles Gute.
Dankeschön.
Und schöne Festtage.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Adieu, Frau Mäder, auf Wiederhören. Ja, das waren drei Geschichten von Hörerinnen, wie sie es erleben mit jüngeren Partnern oder älteren Partnern. Wir bleiben beim Thema nachher mit unseren beiden Studiogästen, Christa de Carouche und Jürg Acklin, wo wir auch noch so die Seite beleuchtet, so vom gesellschaftlichen Korsett, von dem, dass halt heute immer noch Leute komisch reagieren, wenn vor allem eine ältere Frau mit einem jüngeren Partner daherkommt. Der Treffpunkt auf dem Eis, 13 Minuten vor 10.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you make it? Well, I keep on thinking about you, sister.
Oder vielleicht sogar mehr Jahre Unterschied in einer Partnerschaft. Das ist unser Thema im Treffpunkt mit unseren beiden Gästen in der ersten Stunde. Das ist Jürg Acklin. Er ist 63, hat eine Frau, die 21 Jahre jünger ist, Schriftsteller und Psychoanalytiker von Beruf, und die Modedesignerin Christa de Carouche, 72, ein 17 Jahre jüngerer Partner. Und Hörerinnen, die angerufen haben und ihre Erfahrung erzählt haben. Warum, Jürg Acklin, ist es eigentlich immer noch das Thema, das man anlegt in der Gesellschaft, wenn der grosse Altersunterschied publik gemacht wird? Was denken Sie, was ist es, was die Leute eigentlich stört?
Ich glaube nicht erst, wenn er publik gemacht wird, sondern wenn man ihn sieht. Und ja, die Leute sind immer gestört, wenn etwas nicht ganz in der Norm ist, oder? Die Leute haben am liebsten den Mainstream und sobald man irgendwie auffällt, sei das in deren oder einer anderen Art, dann ist das einfach schwieriger. Und ich glaube schon, dass es eine Typsache ist. Jetzt haben wir jetzt gesehen, bei der Christa de Carouche oder auch bei den Frauen, die angerufen haben. Es sind Leute, die das auch in Kauf nehmen, die immer irgendwie, wie soll ich sagen, eine Individualität gehabt haben, eine starke, ausprägte Individualität. Und sich eigentlich ein bisschen um das geschert haben, was die Leute gesagt haben. Das ist schon eine Voraussetzung, sonst können sie natürlich beeinflusst werden. Wenn sie es dann allen recht machen wollen, dann ist es nicht mehr lustig mit einem, so einem Partner mit einem Altersunterschied. Ich möchte aber gerade noch etwas anfügen, weil mir gefällt das, so wie Christa de Carouche das erzählt hat, mit dem jüngeren Mann. Wir haben, wo wir etwa 24 waren, sind wir alles Pärli gewesen und haben einen Bekannten gehabt, der hat eine 20 Jahre ältere Frau gehabt, damals also mit 24, 44, und dann haben wir gesagt, musst dann schauen, jetzt ist es noch glatt, aber die sind in kürzester Zeit auseinander. Wir alle sind auseinander. Und der ist ganz lang mit seiner Frau zusammen gewesen und das Verrückte ist, er ist vor seiner Frau gestorben. Also sein Leben ist einfach anders, als man denkt.
Man kann nicht von der Normalität ausgehen, was immer auch dann normal ist. Und eben, die gesellschaftlichen Konventionen, die geben einem ja schon einiges vor, Christa de Carouche. Es ist halt immer noch so, dass Leute finden, ja, also, ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau, das mag ja noch so gehen, aber umgekehrt, wenn eine ältere Frau einen jüngeren Mann hat. Was sagen Sie zu dem, zu dieser Konvention, die immer noch steht?
Ja, also mit diesen Konventionen kann ich einfach nicht viel anfangen, sowieso nicht. Ich bin immer ein schräger Vogel gsi, habe immer gemacht, was mir gepasst hat, und ich auch können, aber auch können vertreten, oder? Ich habe immer können hinter meinen Aussagen stehen oder auch meine Sachen, die ich gemacht habe, können stehen, auch wenn ich mal einen Schlappen eingefangen habe. Das hat es auch gegeben in meinem Leben, viel sogar. Ich habe es aber können ausbügeln, ich habe können lernen davon. Und was ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich tue nie kritisieren, wenn ich jetzt zum Beispiel, also, jetzt reden wir ja von Altersunterschied, Menschen sehe, die Unterschied haben, egal in welche Art. Ich finde einfach, der Mensch soll glücklich sein. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig.
Muss man selbstbewusst sein, Christa de Carouche, für so etwas? Also, kann nur ein selbstbewusster Mensch einen Partner haben mit einem grossen Altersunterschied, Jürg Acklin, oder?
Ich würde meinen, da würde ich zustimmen, ja. Ich glaube, sonst kommt man unter die Räder. Also, wenn man zum Beispiel, wenn man sich anpassen will, wenn man jetzt als älterer Mann will, ein jüngerer sein, dann wird es natürlich lächerlich, dann wird man grotesk. Das heisst, man muss ein gewisses Selbstbewusstsein haben und in seinem Alter in Ruhe. Und, dann glaube ich, ist mir auch nicht gefährdet, eine komische Figur zu werden.
Ja, und ich finde, das sehr wichtig ist die Liebe. Du musst eine Liebe können ausdrücken, den Mensch gern haben. Wir reden jetzt ja von ich, von meinem Mann, du, von deiner Frau. Man muss den Mensch wirklich lieben. Mit allen Sachen, die passieren können. Und das ist mir eigentlich auch noch sehr, sehr wichtig. Die Liebe
ist eigentlich in jeder Beziehung sehr wichtig, die Liebe, oder?
Nicht nur die körperliche, sondern eben auch die seelische. Die Seele, das Herz gehört dazu. Das ist sehr, sehr wichtig.
Ja, dass man auch Differenzen kann annehmen kann. Also, dass Differenzen nicht etwas Negatives sind. Also eben auch die Altersdifferenz. Es gibt auch andere Differenzen, verschiedenste Unterschiede. Und dass man Differenz, ich sage es ein bisschen abstrakt, kann positiv besetzen. Dass das etwas Belebendes ist, oder? Nicht etwas, das trennt, sondern etwas, das letztlich zwar eine Individualität garantiert in der Beziehung, aber auch eine Art eine erotische Brücke bietet. Oder? Dass Differenz erotisch erlebt wird.
Sie haben es ja sehr schön ausgedrückt, auch eben mit dem Bild vom Bahnhof Tiefenbrunnen, wo Sie noch kennt haben, der alte Bahnhof, und Ihrer Frau haben können erklären, eben das Ergänzende, dass man es nicht als Unterschied sieht. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer zuhören und vielleicht den Mut noch nicht gehabt haben, obwohl sie merken, da wäre eigentlich ein Mensch, wo die Liebe da ist, aber noch nicht den Mut gehabt haben, Christa de Carouche, was geben Sie da für einen Tipp, so jemandem, einer Frau, die sich verliebt in
auf den Mensch ehrlich zugehen, ich habe es ja auch gemacht. Ich bin ins Wasser gekumpelt, wo ich gesagt habe, ui, also, wo ich gefragt worden bin, ist das wahr? Habe ich können sagen, nein, dann hätte ich mich selber verleugnet. Sondern ich habe ehrlich können sagen, ja, weil es eben auch so gewesen ist. Und ich finde, auch die Frauen sollen nur auf einen Mann zugehen, den sie gerne haben. Vielleicht ist diese Tür eben auch offen. Das gehört doch heute dazu. Wir Frauen wollen emanzipiert sein und alles zusammen auch können machen, gleich wie Männer. Also dürfen wir doch auch ganz ehrlich einmal sagen, ich habe dich gern.
Jürg Acklin, ein Mann, der merkt, da ist eine junge Frau rum, da sind die Gefühle da?
Ich glaube auch, das kann ich bestätigen. Es ist so, man muss schauen, habe ich die wirklich gern. Also ist nicht nur der Oberflächenreiz oder der verfliegt, sondern ist es eine Frau, die ich wirklich gern habe, wo ich offen auf sie zugehen kann, wo ich mir vorstellen kann, auch mit ihr älter zu werden, wo ein Austausch möglich ist in jeder Hinsicht. Sonst soll man es lassen. Oder? Also wenn es einfach ein Flip ist, dann finde ich, ja, das gibt es auch. Aber es braucht eine absolute Offenheit gegenseitig und auch, dass man sich dort nichts vormacht. Natürlich, ich komme noch, logischerweise als Schriftsteller komme ich noch auf mein eigenes Buch, es kommt nächstes Jahr von mir ein Buch raus, das heisst Vertrauen ist gut. Dort wird etwas negativ auf die Spitze getrieben. Oder? Es ist nicht so, dass man kein Problem hat in so einer Beziehung. Aber im Ganzen meine ich, die Liebe ist immer ein Abenteuer. Ob jetzt da ein Altersunterschied besteht oder nicht, es ist immer ein grosses Abenteuer und ein Abenteuer, das sich in jedem Fall lohnt.
Ich wünsche Ihnen beiden viel Freude an diesem Abenteuer und weiter abenteuerliche Geschichten. Jürg Acklin, danke vielmals. Vertrauen ist gut. Das Buch kommt nächstens raus. Christa de Carus, danke, dass Sie beide da gewesen sind.
Danke.
In der zweiten Stunde reden wir dann auch noch über so die geschichtliche Entstehung. Warum ist das überhaupt so, dass man ein bisschen scheel reinschaut? Bei einem grossen Altersunterschied ist das immer schon so gewesen. Ab wann ist es entstanden? Für das haben wir eine Historikerin bei uns im Studio.
Ich weiß nicht, was es ist, aber das möchte ich sein. Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, was es ist. Kann es nicht sagen, was es ist. Das dahin, ganz tief inne, ganz, ganz schwer. Ich weiß nicht, was es ist, aber da komm ich her. Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, was es ist. Ist denn nie, was es ist.
Das ist der Treffpunkt auf dieser Seite. Am Mikrofon Ladina Spiess. Da taucht ein Schweizer Prominente an einer Veranstaltung auf, wo es auch Fotografen und Medienleute hat. Und schon ist am nächsten Tag ein Foto auf der Titelseite der Boulevardmedien mit der Frage, wer denn die unbekannte Schöne neben dem Prominenten ist. In unserem Fall, Sie wissen, es ist der Bernhard Thurnherr. Zusätzlich für Aufregung hat dann aber auch noch der Altersunterschied gesorgt. Hand aufs Herz. Interessiert Sie so eine Geschichte wirklich? Warum drucken Zeitungen überhaupt so Bericht? Und wie war es früher gewesen? Haben damals die gleichen Konventionen gegolten? Hätte echt im 18. Jahrhundert die genau gleiche Geschichte genau gleich viel Wirbel gemacht? Eine Historikerin und Journalistin im Gespräch hier am Treffpunkt. Viel Spass bei uns bis um 11 Uhr.
Can't go wrong.
Treffpunkt auf der Seite. Wir reden über den Altersunterschied in Beziehungen. Unsere Gäste in der ersten Stunde, Jürg Acklin, der eine 21 Jahre jüngere Partnerin hat, und Christa de Carouche, die einen 17 Jahre jüngeren Partner hat, haben berichtet aus ihrem Leben. Und sie ist eigentlich so ein bisschen als Fazit von dem ganzen Gespräch, spielt eigentlich keine Rolle. Wie gross der Altersunterschied ist, wichtig ist die Liebe und dass man miteinander kommunizieren kann und eben aufeinander zugeht immer wieder. Der Altersunterschied ist kein grosses Thema. Ja, aber jetzt haben wir es ja halt gleich, oder? So eine Geschichte wie kürzlich von Bernhard Thurn her, die kommt dann halt gleich auf der Titelseite vom Blick. Es ist eben doch ein Thema. Warum? Seit wann gibt es die gesellschaftliche Konvention, dass der Altersunterschied bei Partnerschaften immer wieder ein Thema ist? Das wollen wir eine Spezialistin fragen. Heidi Witzig, sie ist Historikerin. Wir fangen gerade an mit dieser Frage. Frau Witzig, ab wann ist denn das ein Thema gewesen oder warum hat man sich die gesellschaftliche Konvention überhaupt auferlegt? Sie so zurückschauen.
Wenn ich zurückschaue, dann muss ich sagen, dass andere Konventionen jahrhundertelang wichtiger gewesen sind als der Altersunterschied. Beim Heiraten hat es also eine Konvention gegeben, die sehr viel länger und stärker war als Altersunterschied und Liebe. Und das war, können wir zusammen eine Existenz aufbauen. Also, wenn wir eine Familie gründen, kommen wir durch, materiell. Das war die allerwichtigste Konvention gewesen, zum Teil sogar noch gesetzlich unterstützt, dass ganz arme Leute nicht haben dürfen heiraten, lang. Also, dass man gesagt hat, das ist das Wesentliche, ob wir uns lieben und wer älter ist und so weiter, das ist alles zweitrangig, das hat man auch gefragt, oder? Aber erstrangig, die Konvention hat geheissen, können wir's machen.
Also können wir überleben?
Können wir überleben. Das war das Allerwichtigste, die Konvention, wie ich sage, das ist die stärkste Konvention, die es je gegeben hat. Ich würde sagen, implizit ist die heute noch, oder? Dass also die Standesunterschiede dürfen nicht zu gross sein, Geld heiraten, Geld ist noch heute ein Punkt. Man sagt es nur nicht mehr, oder? Man sagt, Liebe ist das Wichtigste. Also von dem her sind die moderneren Konventionen, dass Liebe wichtig ist, dass der Mann muss älter sein als die Frau, das ist im Bürgertum vor 150 Jahren entstanden.
Ist mit der Liebesheirat gekommen? Mit der,
ja, oder? Die sogenannte Liebesheirat.
Sie sagen
also
es schön.
Also das Bürgertum, ja. das ist die Schicht gewesen, wo der Mann das erste Mal in dem Lauf von der Geschichte eigentlich sehr viel Geld verdient hat und die Frau nicht mehr hat müssen mitschaffen, wie in einer Arbeitsgemeinschaft, wo man miteinander eine Bäckerei gehabt hat oder eine Metzgerei und so. Und in diesen Kreisen, da hat man die neuen Konventionen können realisieren, dass man gesagt hat, die Liebe ist das Zentrum und die Frau ist verantwortlich für die Liebe. Wenn die Liebe weggeht, wenn der Mann fremd geht, ist die Frau die Schuld. Also sie hat irgendetwas falsch gemacht. Das war eine Konvention gewesen. Und zu dieser Konvention hat auch gehört, dass der Mann hat müssen älter sein, erfahren, auch sexuell erfahren, und die Frau völlig unberührt, ein Blümchen direkt aus dem Garten vom Institut, sozusagen, dem Töchterinstitut, geheiratet worden. Also, dass man gesagt hat, es muss eine ganz junge, unerfahrene und ein erfahrener, älterer Mann sein, beide aus gutem Haus, wenn möglich Geld heiratet, Geld. Zwei Familien kommen zusammen, die mächtig sind. Das ist eine starke Konvention geworden. Aber ich sage nochmal, die ist erst etwa 150 Jahre alt.
Also je länger das sie erzählen, umso weiter hinterher rückt die Liebe, wenn ich mir das so anhöre, wie das war. Ist du umgekehrt? Ist nicht gegangen, dass eine ältere Frau einen jüngeren Mann hatte im Bürgertum?
Im Bürgertum also weniger. Das wäre, also man hätte komisch geschaut. Da haben wir so ganz triftige Gründe dafür sprechen. Zum Beispiel eine reiche Witwe, oder, die noch einmal geheiratet hat, dass also das Geld von ihrer Familie zu einer anderen Familie gekommen ist und dann der Mann ein jünger war, dann hat man darüber weggeschaut.
Es hat eine Zeit gegeben, wo das nicht sehr ungewöhnlich war. Auf das kommen wir dann in einem zweiten Gesprächsteil mit Ihnen, Heidi Witzig, drauf. Ich will jetzt noch weitere Konventionen anschauen. Sie haben gesagt, Geld heiratet Geld. Dann ist es wichtig gewesen, dass man überhaupt überleben konnte. Ganz arme Leute, die nicht einmal haben dürfen heiraten. Hat es noch mehr gegeben, wenn ich jetzt denken zum Beispiel an Religion oder Konfession?
Ja, also das sind ganz starke Konventionen gewesen. Wobei in der katholischen Kirche das zum Teil stärker verankert war als in der reformierten Kirche. Die sogenannten Mischehen, die sind nicht verboten gewesen, staatlich. Man hat dürfen, wenn man hat wollen. Aber die konventionellen Schranken sind so hoch gewesen, also auch Exkommunikationsandrohungen und so, dass man sich das sehr, sehr hat müssen überlegen. Auch wenn es Geld gestimmt hat, wenn sie einander geliebt haben, wenn es alles zusammengeklappt hat, aber die eine Seite katholisch und die andere reformiert gewesen, da ist es also bis vor, sagen wir, 30, 40 Jahren ist das einfach nicht gegangen.
Ja, und heute?
Geschweige denn die Heirat über Religionsgrenzen hinweg, ja. Also mit einem jüdischen Partner oder mit einem muslimischen Partnerin oder so. Das sind Sachen, das ist alles legal, vom Gesetz her darf man das, oder? Aber da sind die konventionellen Schranken also wahnsinnig hoch gewesen. Da hat es dann auch nichts genützt, wenn man gesagt hat, die Liebe ist so gross. Das ist einfach, also da hat man sich ins gesellschaftliche Out begeben, wenn man das gemacht hat. Heute nicht mehr unbedingt.
Ja, nicht mehr unbedingt, Frau Witzig, das tönt für mich noch, es gibt es halt eben gleich noch ab und zu, oder?
Ja, man steht immer noch unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck, oder? Also jetzt katholisch und reformiert, das glaube ich nicht mehr so. Obwohl, also die katholische Kirche hat einfach ihre Macht über die Leute verloren oder zum grossen Teil verloren. Sie möchten das gerne immer noch durchhalten. Aber zum Beispiel auch so Ehen über Nationengrenzen, über Grenzen von Ethnien hinweg. Da sagt man, ja klar, wenn die Liebe da ist, kannst du das wirklich machen. Aber jede Erfahrung sagt, dass es nicht gut geht. Also so auf dem Stand sind wir ungefähr. Es ist eine Konvention, die man durchbrechen darf, wo man auch mit einem gewissen Wohlwollen kann rechnen kann. Aber die Leute gehen davon aus, dass es nicht klappt.
Es ist unglaublich, die vielen Hürden, die man muss nehmen bei der Liebe. Danke vielmals, Heidi Witzig, für den ersten Teil. Wir haben es angesprochen. Früher, noch vor dem Bürgertum, ist es gang und gäbe gewesen, dass auch ab und zu mal eine ältere Frau einen sehr jungen Mann gehabt hat. Was da der Hintergrund ist, Sie hören es in 3,5 Minuten.
Like magic, all see from your worst day.
I'm taking a dive.
I'm moving in line. Then you look back in time to the first day.
I'm taking.
And you and your sweet desire.
Don't you do it, don't you do it.
Treffpunkt auf DRS 1. Mit Heidi Witzig, sie ist Historikerin. Mit ihr haben wir in einem ersten Gesprächsteil schon darüber geredet, seit wann es eigentlich die gesellschaftliche Konvention gibt, dass eben der Altersunterschied schon ein bisschen komisch beäugt wird in einer Partnerschaft. Also wenn da 10, 20 oder vielleicht noch mehr Jahre Altersunterschied drin ist. Aber eben früher, noch vor dem Bürgertum, Heidi Witzig, hat es ja das auch nicht gegeben. Das ist ja eben erst mit dieser sogenannten Liebesheirat dann gekommen, dass eine junge Frau einen gut situierten, erfahrenen, auch sexuell erfahrenen Mann geheiratet hat. Ganz vorher, was hat es denn dort für Geschichten gegeben, dass eben auch ältere Damen plötzlich einen jüngeren Partner hatten?
Es war nicht Norm gewesen, aber es hat durchaus, wenn die wichtigste Konvention ist, können wir zusammen überleben? Oder wie machen wir es, dass wir auch materiell wirklich gut durchkommen? Wenn das die wichtigste Frage ist, dann gibt es auch Mésalliance, würde man heute sagen, aber dort hat man dem nicht so gesagt. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine Frau, die mit dem Mann zusammen, also der Mann ist ein Zünfter, sagen wir mal, in den Zeiten, wo es noch Zünfte gegeben hat. Ein Mann hat zum Beispiel jetzt eine gute Bäckerei. Und er ist Zünfter, also er ist in der Bäckerzunft und so, und er stirbt. Und die Frau erbt die Bäckerei. Plus Zunftrecht. Und die Frau, sagen wir, ist, das ist vor 200 Jahren, sagen wir, die ist uralt, die ist bereits 40.
Danke.
Dort ist es, dort ist uralt, 40 ist uralt gewesen, oder? Und jetzt haben die also, sagen wir, einen Bäckergesell. Und der Bäckergesell hat die Chance, der ist 25, der hat die Chance, wenn er die Witwe heiratet, dann wird er Zünfter. Dann hat er das geschafft. Und das ist dann keine Mésalliance. Das ist ganz klar, dass man sagt, ja, das ist ja logisch, dass die sich zusammentun. Einerseits ist es in der Konvention nicht erwünscht, dass eine Frau so selbstständig ist wirtschaftlich. Sie soll wieder heiraten, dass sie wieder einen Chef hat. Und andererseits kommt der Gesell so rauf. Von dem her ist die Heirat allseits, hat man dann gesagt, okay, der Altersunterschied ist riesig, 15 Jahre, das ist eben viel gewesen. Sie müssen immer bedenken, dass die Leute weniger alt geworden sind als heute. Der Altersunterschied war jetzt mal gross gewesen, aber man hat gesagt, das ist das Normalste der Welt.
Und wenn jetzt die 40-jährige Frau 2 Jahre später gestorben ist, dann hat alles an dem jungen Bursch gehört, die ganze Bäckerei.
Ja, und dann hast du noch mal heiraten.
Ja, genau.
Oder? Als junger Bäck, zünftig, also ein Zünfter, oder? Und dann hat er ja noch mal heiraten.
Gibt es Geschichten, wo tatsächlich auch Liebe daraus entstanden ist? Haben Sie da eine Ahnung?
Ich würde sagen, dass in diesen alten Zeiten halt die Frage nach der Liebe gar nicht so wesentlich war. Dass man sich gefragt hat, liebe ich wirklich? Geht mein Herz auf, wenn ich dich anschaue? Das ist einfach, das ist nicht so eine relevante Frage wie heute.
Das kann man sich nicht so gut vorstellen.
Nein,
oder ich mir nicht so gut vorstellen.
Die Zeiten haben sich sehr, sehr verändert. Die Frage nach der Liebe, die Frage nach dem Glück, nach der individuellen Befindlichkeit ist eine ganz moderne Frage.
Wird sie zu festgestellt heute?
Ich würde denken, dass heute, wenn man also über Konventionen redet, dass also das schlagendste Argument ist, wir lieben uns. Und dann müssen alle anderen Konventionen treten dann zurück, weil die Liebe ist die höchste Konvention, die wir heute kennen. Ich glaube, dass das vieles, vieles überdeckt. Es braucht die Frage nach den Finanzen. Es braucht die Frage nach Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Also auch, was für Interessen hast du, was habe ich, woher kommen wir und so weiter. Also alle die Unterschied definieren, das ist wichtig. Und einfach sagen, alles andere spielt keine Rolle. Die Liebe ist da, oder? Das ist heute eine Konvention, die ich finde, das ist ein bisschen eine Doppelkonvention.
Wir haben es jetzt davon gehabt, von einer Bäckersfrau, die Zunftstand hat können übernehmen von ihrem Mann. Wie war es denn bei den Bauern damals?
Also bei den Bauern wäre plus minus das Gleiche gewesen. Ich meine, eine erbende Bauernfrau, also der Mann stirbt, nehmen wir an, oder? Und sie ist 40 und sie erbt das Gut. Also der Bauernhof, das ist genau das Gleiche. Das ist natürlich eine äußerst begehrte Partie. Ich meine, da bewerben sich Männer, da ist dann gleich, ob sie schön ist oder ob sie jung ist, das ist gleich. Aber ich meine, das Attraktive an dieser Ehe ist der Bauernhof. Und
egal,
da hat auch niemand gesagt, das ist gemein oder wo ist denn da die Frau und die Liebe, sondern hat man gesagt, jawohl, das gibt ein gutes Arbeitspaar.
Danke vielmals für den Blick in die Geschichte mit der Heidi. Witzig, sie ist Historikerin. Wir machen einen Blick in die Gegenwart mit unserem nächsten Gast. Da geht es darum, dass die Welt der Prominenten manchmal ganz schwierig ist, echte Liebe und ein PR-Gag auseinanderzuhalten, vor allem dann, wenn eben der Altersunterschied sehr gross ist. Das als nächstes bei uns im Treffpunkt.
Viso stanco io leggo ancora l'ingenuità, quella ruga mi fa capire che il tempo ormai non si ferma qua, i capelli d'argento e oro che il mare non ha bagnato mai, quanta vita che passa dentro quegli occhi tuoi, io come un aquilone che un vento freddo ha portato via, nuvole di canzoni che hanno cambiato la vita mia, vivi dentro quel batticuore che non ti lascia dormire più, quattro gocce per compagnia da buttare giù, mamma tu per me sei la più bella, sei più bella di una stella, sei solo tu che dai calore tanto amore, regalandomi il tuo sole per far luce nel mio cuore, perché sei tu che fai più bella la mia vita, mezza ancora sconosciuta, come vorrei sempre più averti qui, vicino a me, solo per me. Mattina per colazione mi prendo te, anche quando sono lontano quella tua mano accarezza me, la tua forza mi dà certezza in ogni momento sempre di più, anche quando tra la mia gente non ci sei tu, mamma tu per me sei la più bella, sei più bella di una stella, solo tu che dai calore tanto amore, regalandomi il tuo sole per far luce nel mio cuore, perché sei tu che fai più bella la mia vita, mezza ancora sconosciuta, come vorrei
Sie küssen und trennen sich wieder. Sie hintergehen einander, kehren wieder zurück. Das Liebesleben von teils Prominenten wird so in der Öffentlichkeit ausgetragen, dass es einem schon fast peinlich ist, wenn man hinschauen muss. Für Boulevardmedien ein tolles Thema. Vor allem dann, wenn Herr Prominent reich, im besten Fall noch ein bisschen schön ist, schon über 70 und beim nächsten öffentlichen Auftritt mit einer jungen Frau an seiner Seite auftaucht, die eigentlich könnte die Tochter sein. Der Helmut Maria Glocker kennt so Geschichten allerbestens. Er ist ehemaliger Chefredakteur von der Glückspost, tut sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen, eben mit so Geschichten. Helmut Maria Glocker, kennen Sie ein paar aus der Promi-Szene, wo der Altersunterschied absolut kein Problem ist?
Wo der Altersunterschied absolut kein Problem ist, kenne ich, um es ganz ehrlich zu sagen, eigentlich kein einziges Paar. Denn Liebe kennt zwar keinen Altersunterschied, die Frage muss aber weitergestellt werden, wie lange. Weil selbst wenn ein gut aussehender 60-Jähriger und ein gut situierter 60-Jähriger amerikanischer Tycoon eine 25- oder 27-jährige Jennifer heiratet, die heißen alle fast Jennifer, dann wird sich früher oder später werden sich Probleme einstellen, und zwar mindestens nach 10 Jahren, weil erstens mal wird auch Jennifer älter und ihr Verfallsdatum geht auch den 40 entgegen, und außerdem wird auch der 70-Jährige dann, vielleicht 70-Jährige feststellen, mein Gott, jetzt habe ich mein Vermögen schon mit 3 Frauen teilen müssen, vielleicht muss ich noch nicht noch ein 4. Mal machen. Also die finanzielle Einsicht ist dort öfters sehr lehrreich. Ich wollte Ihnen aber sagen, warum ich gesagt habe, ganz bewusst Jennifer. Wir müssen hier ganz klar unterscheiden. Es gibt den berühmten Lolita-Komplex. Lolita-Komplex bedeutet, dass es wirklich Männer gibt, aber auch Frauen. Also wir müssen nicht so tun, als ob es keine Frauen gibt. Frauen, die auch nur sehr junge Frauen lieben können. Männer, die nur sehr junge Frauen dahinterher sind. Das ist der Lolita-Komplex. Das Jennifer-Syndrom ist was ganz anderes. Und zwar Ende in den 80er, 90er Jahren wurden in Amerika sehr, sehr viele Jennifer getauft. Die sind heute zwischen, sagen wir, 25 und 35 Jahre alt, sind sozusagen die besten Jagdgründe. Entschuldigung.
Ach, gar nicht.
In den In-Places von Amerika und der ganzen Welt. Also man muss die beiden Sachen ganz klar unterscheiden. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass hier eigentlich etwas im Vordergrund steht, was bei den meisten, ich sage jetzt mal Ehen in Anführungsstrichen, eigentlich gar nicht so im Vordergrund steht. Das ist let's make the show, let's make the business. Zeig dich. Dadurch kriege ich irgendwie Aufmerksamkeit. Es gibt ja keinen, es wird nicht mal DJ Bobo heiratet dann, wenn er keine CD auf den Markt bringt. Der heiratet natürlich dann, wenn er eine neue Tournee beginnt. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass irgendein Herbert Grönemeyer sich irgendwann neu vermählt, wenn nicht zufällig wieder eine Europatournee ansteht oder sonst was. Madonna lässt sich ja nicht einfach irgendwann scheiden, sondern genau dann, wenn ihre angebliche Abschiedstournee um diese Welt geht. Also wir haben es hier mit verhältnismäßig viel komplexeren Dingen zu tun, als es in einer normalen Ehe zwischen Max Muckli und Emma Kali zu tun hat. Also es ist vollkommen komplexer.
Und woher wissen Sie das alles? Herr Glocker, woher wissen Sie das alles, dass das so ist? Ist das eine Annahme von einem Gesellschaftsjournalist? Oder
na,
ist das
also wissen Sie, ich treibe mich jetzt seit über 30 Jahren auch in diesen Häusern rum und ich sehe doch die Gesichter, diese unendlich gelangweilten Gesichter dieser heute 40-jährigen Frauen, deren Männer durch die ganze Welt chatten, weil sie irgendwelche Präsidenten sind, ob das UEFA, FIFA-Präsidenten oder was weiß ich alles sind. Und denen siehst du das einfach an, die wollen das auch nicht mehr. Und die Männer haben dann auch irgendwann die Bodenhaftung verloren und denen, die haben auch die Zeit gar nicht mehr dazu. Also wenn sie sich so viele Jahre mit den Menschen da auch beschäftigen und mit denen auch viel reden, und dann merken sie einfach, dass es eigentlich dahinter auch eine sehr starke, ich möchte französisch sagen, eine wirkliche Tristesse herrscht. Es ist eine große Tristesse und die können sie auch nicht mit einem Privatjet irgendwie sozusagen wegfliegen.
Und der Tristesse nicht genug. Nein, Sie können es am nächsten Tag dann auch noch in irgendeinem Hochglanzmagazin lesen, wo Ihr Mann gerade hingeflogen ist. Warum sind die Medien, Boulevardmedien, so scharf auf die Geschichte?
Also halt. Es ist ja gerade so, als ob wir die sind, die da dastehen. Es ist schon ein bisschen umgekehrt. Es ist ungefähr so ähnlich wie beim Tagesanzeiger früher, wo der Otto Stich immer angerufen hat und denen erzählt hat, was am nächsten Tag in der Bundesrat beschlossen worden ist. So läuft es dort in etwa schon auch ab.
Also die prominenten
Becker,
Leute da.
Boris Becker ging an die Presse und hat erzählt, dass seine Freundin Sandy sich von ihm getrennt hat. Das wusste ja kein Mensch. Woher sollten wir wissen, dass Sandy ihm ein SMS geschickt hat? Herr Becker ging an die Presse. Frau Sarah Connor geht ja nicht irgendwo in ein einfaches Restaurant, sondern geht mit ihrem Diego in ein Nobelrestaurant, um dort gesehen zu werden. Also es muss man hier ganz klar sagen, da ist sehr viel Inszenierung dabei.
Gut, das glaube ich Ihnen aufs erste Wort, sehr viel Inszenierung. Aber da könnte ja die Zeitung sagen, Schmoffu, interessiert mich nicht, kommt nicht in die Zeitung.
Also was würde Sie jetzt mehr interessieren? Eine 15-teilige Serie über die LSVA oder würde Sie dann doch vielleicht mehr interessieren, ich sage jetzt mal, 3 Interviews mit Sharon Stone, 1 mit Liz Taylor und vielleicht 1, was weiß ich, mit Richard Gere, die verhältnismäßig saugut sind. Also da muss ich sagen, interessieren mich die 3 Interviews mehr. Und die verkaufen auch besser.
Also Sie haben das Gefühl oder Sie wissen aufgrund von der Verkaufszahlen, dass das Leute wirklich interessiert?
Ja, natürlich. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, früher hieß es die Soraya-Presse. Dann hieß es die Yellow Press. Die haben ja Auflagen, die sind ja gigantisch. Die macht man sich ja hier gar nicht, stellt man sich ja hier gar nicht vor. 80% der gesamten Weltpublikationen ist Yellow Press, ist People Press. Ich meine, wir müssen nicht so tun, weil die NZZ oder der Tage eine ganz nette Auflage hat. Das ist ein Klacks gegen People, das ist nichts gegen die Bunte, das ist nichts gegen Otschi. Also wir müssen schon mit den Realitäten umgehen. Wir können in der Schweiz nicht immer so tun und können sagen, also wir hier haben nur gerade, was weiß ich, den Klartext und dann haben wir vielleicht noch die Weltwoche. Und also was anderes lesen wir ja hier nicht. Das ist ein völliger Blödsinn. Gehen Sie mal heute an einen Kiosk, was dort gekauft wird. Und es ist so, es ist eine Soap Opera. Es ist eine Art von Soap Opera. Und wenn dann dazu kommt eine Schöne wie Carla Bruni und ein Mächtiger wie Speedy Nicolas Sarkozy, dann ist das natürlich ein gefundenes Märchen. Es ist ein gefundenes Fressen, diese Geschichten auch auszuerzählen. Beide haben ihre Geschichten, beide haben ihre Stories, beide haben ihr Leben. Ja, mein Gott, sollen wir denn das nicht erzählen?
Interessiert es die Leute vor allem auch, weil es so nichts mit ihrer Lebenswelt zu tun hat. Ein LSV kommt schon ein bisschen näher an unseren Alltag,
möchten also auch nicht Sie, bei allen. Möchten aber Sie denn jeden Tag lesen, wie miserabel es Ihnen geht? Möchten Sie jeden Tag lesen, dass bei DAS schon wieder Stellen abgebaut werden, dass Sie mehr Krankenkasse zahlen muss? Geben Sie doch den Menschen wegen ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht davon was träumen können. Und wenn es eine Traumwelt vielleicht ist, aber Bücher waren früher nichts anderes. Ich meine, wenn man die Buddenbrooks gelesen hat, waren wir plötzlich in Lübeck in einem Patrizierhaus. Und so sind wir halt jetzt im Élysée-Palast mit Carla Bruni und Nicolas Sarkozy. Also ich will mal sagen, nur mit den Misslichkeiten dieser Welt, dann schaut die Welt halt wirklich sehr, sehr trist und trübe aus. Denn genau in dieser Misslichkeit, bei der LSVA zum Beispiel, gibt es keine Liebe. Oder können Sie mir da die Liebe irgendwo einbauen?
Nicht wirklich, nein. Na, höchstens also mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Aber sonst finde ich jetzt also auch nicht gerade Parallelen. Wenn es ein Enten ist, Helmut Maria Glocker, wenn Sie eigentlich davon können ausgehen, das ist jetzt wirklich nur ein PR-Gag.
Was ist eine Ente? Was ist eine Ente? Das muss man vielleicht mal wirklich definieren. Es gibt Geschichten im Journalismus, die waren und sind wahr und die durften nicht gedruckt werden. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt Geschichten, wo ein Mensch ganz bewusst in die Zeitung wollte mit jemandem anderen. Ja? Und da ist man vielleicht da reingeflogen. Okay, gebe absolut d'accord. Nur, Sie können ja auch nicht unter jedem Bettdeckel nachgucken und können fragen, wie war es denn heute Nacht, Beni, mit Schein? Das geht nicht. Sie müssen sich also dann schon auch auf Aussagen und auf Umwelt und auf Familien von denen verlassen können. Wenn das auch falsch ist, okay, dann muss ich sagen, dann muss man sich entschuldigen und muss sagen, sorry. Aber das passiert verhältnismäßig sehr, sehr wenig. Also die meisten Fehler passieren meines Erachtens nach immer noch im Schweizer Politjournalismus. Da verwechseln sie nämlich ständig Nationalräte im Bild.
Der Helmut Maria Glocker ist das gewesen. Er ist ehemaliger Chefredakteur von der Glückspost, Gesellschaftsjournalist. Ja, was dürfen eigentlich die Medien jetzt gerade in dem Bereich? Wo ist es, ich sage mal, unethisch? Wo ist es nicht mehr zulässig? Das fragen wir der Peter Studer.
Jetzt. Einen Satz muss ich noch, bevor der Peter Studer wieder...
Jetzt machen Sie meine schöne Abmoderation zunichte.
Und mich niedermacht.
Also.
Alles, was wirklich unterhalb der Gürtellinie ist, ist mir selbst absolut immer zuwider gewesen und ist mir auch ewig zuwider. Ich habe also Geschichten auch weggekauft vom Markt. Zum Beispiel die Bilder vom krebskranken Kurt Felix. Wo der Kurt Felix krebskrank war, gab es Paparazzi-Bilder von ihm aufgenommen in St. Gallen. Die habe ich vom Markt weggekauft und sozusagen bei der Glückspost in den Giftschrank gesperrt, dass auch die Bildzeitung und kein anderer diese Bilder haben kann. Also man muss schon sagen, es gibt schon Grenzen, ja, und zwar gewaltige.
Jawohl, und die Grenzen, die tun wir ausloten oder genau stecken, besser gesagt, mit dem Peter Studer in ein paar Minuten. Der Helmut Maria Glocker sagt gar nichts mehr jetzt. unglaubliche Auflagen haben die Zeitungen, Boulevardmedien, die die schönen Geschichten abdrucken, wahr oder nicht wahr, von prominenten Pärli. Und immer wieder stürzen sie sich auch drauf, wenn es eben einmal ein Paar ist, wo der Altersunterschied relativ gross ist. Wir haben mit dem Helmut Maria Glocker vorher darüber geredet, er ist Gesellschaftsjournalist, wie überhaupt so Geschichten den Weg in die Medien findet. Was eine Ente ist, also das heisst eine Geschichte, die dann schlussendlich nicht wahr ist, wo vielmal auch von den Prominenten eine Art die Medien als Instrument gebraucht wird, um eine CD zu vermarkten oder sich selber wieder mal ins Gespräch bringen. Was dürfen die Medien? Wo gibt es Grenzen? Wo hat es auch mit Persönlichkeitsverletzung etwas zu tun? Das fragen wir den Peter Studer. Er ist ehemaliger Präsident vom Presserat, ehemaliger Chefredakteur vom Tagi Jurist und spezialisiert auf Medienethik. Die Medien sind immer die Schuld. Das sagt man so einfach. Aber eben, gerade wenn es um bekannte Privatgeschichten geht und die gerne möchten auftischen werden, dann bleiben bei den Medien kein gutes Haar dran. Ist das richtig? Ist die Kritik berechtigt, Peter Studer?
Ja, sie geht zu weit. Sie ist pauschal. Aber es ist klar, dass es Grenzen gibt. Und wir haben zwei Garten. Das eine ist der Journalistenkodex. Das ist so ein Benimmcode von den vier Journalistenverbänden, wo jetzt auch die Verleger und die SRG dazugekommen sind dieses Jahr. Und dort sind Journalistenpflichten formuliert. Und die eine heisst, Journalisten respektieren die Privatsphäre, außer das öffentliche Interesse verlangt das Gegenteil. Jetzt, das öffentliche Interesse ist nicht einfach der Gewunder von einem Teil vom Publikum, sondern da muss irgendein Wert dahinter sein. Also zum Beispiel in dem Fall Neff, den wir da hatten, der Sommer, der Armeechef, wo sich der herausgestellt hat, er ist in einem Strafverfahren und die Medien haben da riesig Dampf gemacht. Und der Herr Neff und auch der damalige Bundesrat Schmid, der jetzt zurückgetreten ist, nicht zuletzt weg dieser Affäre Neff, haben gesagt, das ist seine Privatsache. Ja, nein, ob ein Armeechef wirklich auf eine unerträgliche Art und Weise seine ehemalige Partnerin schikaniert, mit falschen Sexinserat und so weiter, das ist nicht mehr Privatsache. Und da war es richtig, dass die Medien da grob reingelangt haben. Und dann gibt es andere Sachen, jetzt zum Beispiel der Benny Thurnherr, der jetzt gerade da angesprochen worden ist vorher von meinem Kollegen Glocker. Der Benny Thurnherr, der scheint eine Freundin heig, die 23 ist, er ist 60. Und er ist ausgegangen mit ihr, hat vorher selber bekannt gemacht, dass er sich trennt von seiner Frau, sie hat sich auseinandergelebt. Und dann taucht er auf an einer Zirkuspremiere und natürlich stürzt sich Gesellschaftsreporter sofort auf das auffällige Paar, die wunderhübsche junge Frau und der Berlin National und sagt, was ist da los? Und soweit ist es legitim. Aber nachher hat er das Dimensionen angenommen, wo man muss sagen, hey, Moment, das Ganze halt, das geht jetzt einfach zu weit. Zum Beispiel hat es im Blick geheissen, er sei der Casanova der Nation und alles über die Janine ist da zu lesen gewesen, wie ihr Kater heisst und dass sie das Buch Nathan der Weise liest und so weiter. Das mag ja noch gehen, wenn sie es selber erzählt, aber zu behaupten, dass ich eine heisse Liebesaffäre im Gang, er sei der Casanova der Nation, oder später hat die Titelseite vom Blick geheissen, darf er das? Mhm. Unter dem Bild von den beiden. Und da ist es natürlich ganz schlimm geworden. Da haben die Leser und die Leserinnen reingeschrieben, sie sind aufgefordert worden dazu, zu sagen, was sie davon halten. Und da hat es zum Beispiel geheissen, der Benny sei eklig, es sei eine Bestechung rum, sie will einfach ihm als Geld und so weiter und so fort. Und auch für das ist eine Zeitung natürlich verantwortlich.
Eben die Leserbriefe, die sind ja nicht ausgenommen von der redaktionellen Bearbeitung.
Wenn ein Leserbrief geschrieben wird, dann ist das eine Privatsache zwischen dem Schreiber und dem Redakteur. Mhm. Aber wenn er veröffentlicht wird, dann ist das eine Sache von der Medienethik und auch vom Medienrecht. Und das Medienrecht ist dann der zweite Gartenhack. Da kann dann jemand bestraft werden, der Privatsphäre ausforscht. Und da gibt es eine Reihe von Gesetzesartikeln. Man kann einklagen und kann eine Genugtuung oder einen Schadenersatz verlangen. Und da gibt es ständig Prozesse wegen dem. Und da wird immer wieder der Richter müssen abwägen, was ist jetzt eine Verletzung, wenn es geschrieben oder gesendet wird, und besteht ein höheres Interesse, dass man das machen darf.
Bei Prominenten, die eben vor allem auch versuchen, zum Beispiel eine CD wieder auf den Markt zu bringen, sich selber wieder ins Gespräch zu bringen, kann es ja auch vielmal sein, dass der sagt, egal wie, ob positiv oder negativ in den Medien, Hauptsache man redet wieder von mir.
Ja gut, das muss der Richter oder der Presserat, wenn er eine Beschwerde beurteilt, natürlich abschätzen. Und auch im Journalistenkodex steht und auch in den Gerichtsurteilen steht, ein Prominenter muss sich mehr gefallen, weil er auch ständig mit der Öffentlichkeit flirtet. Aber er muss sich nicht alles gefallen. Und wo der Botschafter Bohrer, der damalige Schweizer Botschafter in Berlin, drangenommen worden ist, weil er angeblich eine Halbweltdame in Botschaftskeller runtergefahren hat, in seinem Mercedes 500, ist heute noch bestritten von ihm, ist nicht bewiesen, es ist bestritten. Dort ist natürlich die Frage, ja gut, muss jetzt das gesagt werden, weil ein Botschafter muss ein absolutes Vorbild sein als Schweizer Vertreter in Berlin, oder hat auch er eine Privatsphäre, sogar wenn es wahr wäre, müssen wir ihm das zugestehen und darf das nicht einfach an die Öffentlichkeit bringen. Das ist so ein Grenzfall, oder?
Was denken Sie persönlich, Peter Studer? Der Helmut Maria Glocker hat ja gesagt, die Leute wollen so Geschichten hören, weil es überhaupt eben nicht viel mit ihrer Welt zu tun hat, weil es eine Traumwelt ist. Was ist es aus Ihrer Sicht? Warum interessiert das die Leute offensichtlich, dass die Zeitungen dann so Auflagen haben?
Es gibt natürlich einen legitimen Gewunder. Also ich wollte heute auch wissen, wie sieht eigentlich die Frau vom neuen Bundesrat Maurer aus? Ich habe die noch nie neu mehr gesehen. Und ich weiss, das Ehepaar hat 6 Kinder und er hat immer die Familien abschirmen. Jetzt plötzlich sieht man die alle. Und wer ist jetzt das? Wie sieht die Frau aus? Wo kommt sie her? Was hat sie gelernt? Was macht sie? Und jetzt ist es ganz interessant, die Zeitungen von heute anzuschauen. In der Zürich-Zeitung ein Kreisbild von der Frau Maurer. Im Tagesanzeiger Eisspaltung. Druckhaltend, aber man sieht sie und kann sich ein Bild machen. Im Blick ein grosses Bild mit ihr drauf strahlend, mit der ganzen Familie, und dann nochmal ein Bild, also das Titelbild ist das gewesen, mit ihrem Gesicht. Das ist jetzt die schöne Frau vom Bundesrat Maurer, hat es dann noch geheissen. Und auf Seite 2 und 3 eine gute, anständige Geschichte. Wer ist die Frau Maurer? Und das habe ich jetzt gerne gelesen, muss ich sagen. Das nimmt mich jetzt Wunder. Das ist legitim.
Wie fest appellieren Sie jetzt als Medienethiker auch die Mündigkeit der Leser?
Ja, natürlich. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Da geht es darum, was darf man den Leserinnen und Lesern überhaupt zumuten. Als sogenannt Grusigem. Aber da gibt es noch ganz einen anderen Punkt. Was müssen sich die Prominenten gefallen? Und dort gibt es einfach Grenzen.
Und diese Grenzen, die führen dann eben dazu, wie Sie gesagt haben, dass es zu einem Verfahren kommen kann. Ja. Und dass unter Umständen jemandem, einem Journalist neben dem Geld, eben auch noch andere Konsequenzen drohen.
Ja, es gibt sogar im Strafgesetzbuch ein paar Artikel, die das regeln. Zum Beispiel darf man nicht mit einer Fernsehkamera oder mit einem Radiomikrofon in die Privatsphäre, in die Intimsphäre von jemandem eindringen, zum Beispiel durchs Fenster. Mit einem Teleobjektiv jemandem ins Privatleben reinpfunzeln, kann man mal sagen, und das erst noch verbreiten. Aber schon das Reinfahren mit so einem Teleobjektiv und das Aufzeichnen ist strafrechtlich verboten. Das hat man jetzt können lesen vor ein paar Wochen wegen der versteckten Kamera, die der Kassensturz da gebraucht hat. Bundesgerichtsurteil, darf man nicht. Straf. ist nach meiner Meinung zu weit gegangen, weil ich dort ein öffentliches Interesse eigentlich gesehen habe, bei dieser versteckten Kamera. Aber da gibt es auch noch eine Tierverletzung im Strafgesetzbuch. Es gibt Verleumdung. Und da kann es sogar Gefängnisstrafen geben.
Der Peter Studer, Medienethiker, ehemaliger Präsident vom Presserat, mit einem Einblick einerseits ins Strafgesetzbuch, andererseits in den Journalistenkodex und dann auch zum Thema Medienrecht. Was dürfen die Medien und was nicht, wenn es um Boulevardgeschichten und Prominente geht, wo vielleicht, und da knüpfen wir wieder am Thema an, wo wir gestartet sind damit, wo vielleicht auch einen sehr grossen Altersunterschied haben. Das war der Treffpunkt vom Freitagvormittag am Mikrofon Ladina Spiess.